Hier ist Marketing mit Senf. Der Podcast mit Biss statt Blabla. Wir können es nicht lassen, unseren Senf dazuzugeben. Wir sind Jenny,
Lisa
und Sandra.
Drei Frauen vom Fach mit Meinung und 50 plus Jahren Marketingerfahrung.
Schön, dass wir heute wieder zusammengefunden haben an diesem super, echt schlimm stürmischen Tag. Hoffentlich hält die Leitung und keiner von uns muss aufspringen, um irgendwie den Keller zu retten.
Ich wohne hoch genug.
Das ist sehr gut.
Ja, und südöstlich genug.
Ich habe mir gedacht, lass uns doch heute mal darüber sprechen, weil das vielleicht auch für die Zuhörer interessant sein könnte, wie wir überhaupt ja unser ganzes Projekt hier bewerkstelligt haben. Wie kam es eigentlich dazu, dass wir jetzt den Podcast machen? Haben wir schon mal kurz angeschnitten, aber wie haben wir das alles eigentlich auf die Beine gestellt? Wer hat was beigesteuert? Wie lief das alles ab? Da können wir auch einfach mal ein bisschen drüber sprechen, was wir so machen. Ich glaube, das wäre für die Zuhörer vielleicht ganz interessant.
Vielleicht holen wir etwas weiter aus, woher wir uns kennen.
Weil ja, können wir.
Der Gedanke Podcast ja immer mal wieder auf. Also die Jenny kenne ich schon am längsten. Die habe ich gefunden bei Tim Gehlhausen. Illustrationen für ihn gemacht und ich wollte dann auch in Illustrationen, also habe ich dich angeschrieben. Und daraus ist mein Maskottchen mit meinem kompletten Branding passiert, würde ich jetzt mal sagen. Es war so nicht geplant, aber es ist passiert. Und die Sandra, die kenne ich jetzt schon seit fast 2 Jahren, oder?
Ist es erst, Moment, ich muss rechnen.
Es war im Sommer.
Es war ein schöner Sommertag. Ja, 2 Jahre oder 3? Naja. Eine Weile.
Ja, ich glaube 2 Jahre, weil im Sommer vor 2 Jahren, da hat mich die Dorit von Communicon angeschrieben, ob ich Bock habe, sie mit SEO zu unterstützen. Also Communicon ist eine Agentur und für die Agentur arbeitet auch die Sandra. Und da haben wir uns kennengelernt bei einem großen Projekt.
Ja, oh ja, dem größten Projekt, das ich, glaube ich, jemals gemacht habe. Und da hatten wir echt ein so gutes Team. Das war ja also auf gut Deutsch Arsch auf Eimer.
Ja, definitiv. Also das war eine coole Zeit, aber da habe ich die Sandra als Texterin kennengelernt. Die Jenny habe ich eben als Designerin kennengelernt. Und irgendwann gab es eine Schnittstelle. Ich weiß aber nicht mehr, was genau.
Da müsste ich jetzt auch überlegen, ehrlich gesagt.
Ich glaube, wir hatten einfach mal einen Call zusammen oder ihr zwei hattet einen Call zusammen. Ich weiß es nicht mehr.
Wir hatten einen Call und es hat auch ganz gut gematcht. Irgendwie war da was.
Da war was, ja. Und ich hatte ja dann auch ein Projekt, wo ich dich, Jenny, nein, doch.
Ich, doch.
Genau, wo ich dich gebraucht habe. Und so, ja, haben wir drei zusammengefunden.
Ja.
Ja, und für die Sandra habe ich vor gut 1,5 Jahren oder 1/4 Jahr, ich weiß es nicht mehr, ein SEO-Audit gemacht. Und da kam, glaube ich, schon das erste Mal das Thema Podcast irgendwie zur Sprache, dass sie gerne einen Podcast machen würde.
Ach Gott, was ich alles machen will, schon seit Jahren.
Ja, genau.
2 Jahre.
Aber ja, so seit 1,5 Jahren begleitet mich das Thema, Sandra will einen Podcast machen.
Lisa? Ich kenne das Gefühl.
Lisa hatte zu dem Zeitpunkt schon einen Podcast und Jenny hatte zu diesem Zeitpunkt auch schon einen eigenen Podcast. Und die Sandra hat sich dann irgendwie ein Mikro angeschafft, ein gutes, mit Equipment und hat sich die ganze Zeit gefragt, was macht sie damit?
Außer es abzustauben.
Ja, und Lisa und ich haben dann letztens irgendwann mal einen Termin gehabt, wo das Thema wieder aufkam und ich meinte, Lisa, wollen wir nicht mal zu zweiten Podcast machen oder zu dritt? Wäre doch cool, nicht immer alleine ins Mikro zu quatschen.
Ja, und dann kam es, wie es kommen musste. Wir haben zu dritt einen Call gehabt und
Ich möchte das betonen, das war Mitte Juli. Ich glaube, der 14. oder so.
Ja, da haben wir auf jeden Fall einfach so vor uns hingelabert und plötzlich, zack, boom, haben wir gesagt, warum schneiden wir das nicht einfach mit? Weil das wäre der ideale Podcast.
Und dann ging es 3 oder 4 Wochen maximal, bis wir einen Namen hatten, bis wir Texte hatten, bis wir eine Beschreibung hatten, bis wir die ersten 3 Folgen hatten und bis wir online waren mit einer Website, mit einem Instagram-Auftritt. Das mal als Roundup, was innerhalb von 3 oder 4 Wochen passiert ist. Und jetzt können wir gerne aufdröseln, warum das so schnell funktioniert hat.
Ja, ich möchte an dieser Stelle noch betonen, dass noch nicht alles perfekt ist. Also wir arbeiten kontinuierlich daran, bei jeder Sendung machen wir irgendwie noch ein Check-up, verstellen das Mikro noch ein bisschen. Kaufen neue Mikros, genau. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen Zuhörern entschuldigen für die schlechte Qualität in den letzten Folgen, vor allem in der letzten Folge. Ja, mein Mikro, das ist halt eher so für den ganzen Raum ausgelegt und mein Raum, der hallt etwas. Und jetzt habe ich mir ein neues Mikro geholt, das ich auffressen muss, aber es funktioniert anscheinend besser.
Das ist keine Kernkompetenz, sagen wir es mal so. Die Technik kommt dann danach, ne? Aber unsere eigentlichen Gewerke sind ja 3, die unglaublich gut zusammenpassen, die sich unglaublich gut ergänzen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir es geschafft haben, in 3 oder 4 Wochen einen Podcast auf die Beine zu stellen und eben nicht nur einen Podcast, sondern einen Podcast mit allem, was man so braucht.
Ja, und wir sind halt brutal schnell und flexibel. Das hat man daran auch gemerkt. Das gab jetzt keine ewig langen Schleifen, wo wir nochmal alles feedbacken mussten, sondern jeder hat sein Gewerk gemacht und die anderen waren damit fein. Natürlich noch ein bisschen Input von außen, aber nicht dieses ewig lange, da schauen wir mal und gucken wir mal. Und nee, es ist einfach geflutscht.
Ich habe selten ein Design so schnell durchgeballert und so viel gutes Feedback sofort bekommen, ohne dass ich große Änderungen machen musste.
Ja, wir wussten ja auch einfach, dass du das kannst. Also warum dir da reinreden?
Ja, und ich meine, wir haben uns ja auch auf den Namen geeinigt und als der stand, ging es ja auch wirklich zack, 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 ne? Es war ja sofort klar, was wir machen wollen.
Ja, vielleicht erzählt jetzt jeder mal so ein bisschen, was sie eigentlich macht und was so die Kernkompetenzen sind, damit die Zuhörer auch verstehen, warum wir so gut zusammenspielen oder was uns ausmacht.
Die schlimme Frage. Was machst denn du eigentlich?
Wer bist du und woher gehörst du?
Wie viele?
Also gut, dann habe ich schon angefangen.
Am längsten im Business.
Was machst du überhaupt? Was mache ich überhaupt? Okay, ich versuche das sehr kurz zusammenzufassen. Ich habe, auch wenn das sehr weit zurückreicht, als ich 12 Jahre alt war, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, war ich mit meiner Cousine in den Ferien in Norddeutschland und es hat uns in einen Kaff verschlagen, da war wirklich gar nichts los. Und das Einzige, was es da gab, war eine Buchhandlung, zum Glück. Und in dieser Buchhandlung habe ich ein Buch gefunden, total, es war schlimm kitschig. Aber es ging darin um ein Mädchen, die in einer Werbeagentur gejobbt hat in den Sommerferien. Und dann war es um mich geschehen. Ich habe gesagt, das will ich auch haben. Und vor allem hatte die eben nicht diese, ich sag mal, eher klassische Designschiene, weil man sich darunter gleich was vorstellen kann. Nein, sie wollte Text machen. Da habe ich gesagt, gut, das will ich auch. Ich spule viele Jahre voraus. Ich hatte Glück, dass dieses, das will ich auch machen, zufälligerweise funktioniert hat, weil Text mir einfach liegt. Also das heißt, ich habe in der Werbeagentur angefangen, ich habe Text und Konzept für viele, viele Jahre angestellt gemacht. Ich habe mich 2010 selbstständig gemacht und ja, ich bin die Worte findet für die Menschen, die sie nicht finden. Auch wenn das sich natürlich jetzt, ja, gegebenermaßen, wenn ich mich so umschaue im Online-Feld, dank ChatGPT und Konsorten,
du meinst,
sehr verändert
jeder
hat.
Ist plötzlich Texter?
Ja, gut, das war früher auch schon so. Jeder war Texter, jede war Texterin oder die Schwester war Texterin oder meine Frau guckt das nochmal an, die kann das ganz gut. Also das gab's schon immer. Jetzt ist es halt noch schlimmer geworden. Also jetzt können die Menschen mit ChatGPT und all den Dingen, die da draußen so rum aus dem Boden sprießen wie die Pilze, eben einfach selbst, ja, texten. Ich mach mal ganz dicke Anführungszeichen drumrum. Ja, das wäre allein, glaube ich, 3 Folgen wert, darüber zu sprechen. Jedenfalls, ich versuche immer noch den Leuten klarzumachen, dass professioneller Text von Menschen, die das können und die so viel Erfahrung haben, wie ich sie mitbringe, also das sind ja bald 30 Jahre, ja, besser ist, besser funktioniert und vor allem, ja, einzigartig ist und eben nicht das, was alle machen. Also du erkennst ja mittlerweile einen Text von ChatGPT relativ schnell. Ich wirke da dagegen, aber das ist eben nicht alles. Text alleine funktioniert irgendwie. Ich habe immer gesagt, das Konzept gehört dahinter. Nenn es Storytelling, nenn es Konzeption, ist egal. Aber der Aufhänger dahinter und der Sinn, wie so etwas aufgebaut ist, das gehört für mich immer dazu. Das geht nicht alleine. Und ja, dann habe ich 2018, glaube ich, irgendwann gemerkt, okay, die Leute fragen mich immer und immer wieder, warum ich eigentlich so gut bin in meiner eigenen Vermarktung. Marketing mit Senf, da passt's wieder, ne? Ich habe immer meinen eigenen Senf dazu getan und habe mich dann auf Personal Branding eingeschossen. Das sind so die drei Dinge, die ich jetzt tue und die uns auch helfen, selbst wenn es jetzt nicht um eine einzelne Person geht, aber eben um drei, die ja versuchen, ihren eigenen Typ, ihre eigenen Werte hier zu zeigen und zu leben.
Ja, super cool. Jenny, ich glaube, du bist am zweitlängsten mit dabei.
Ja, das kommt, glaube ich, hin. Also ich bin mittlerweile seit, wenn ich die Ausbildung und so weiter mitzähle, 2009 ungefähr im Business, also auch schon eine ganze Weile und selbstständig seit 2020. Und Sandra hat gerade erzählt, wie sie mit 12 dieses Buch gelesen hat. Das fand ich irgendwie ganz süß. Ich habe mit 12, glaube ich, aus Schuhkartons Häuser für meine Pokémon gebastelt. Yay. Für meine Figuren. Aber das war ja auch schon etwas sehr Kreatives. Ich war schon immer sehr kreativ und bin da auch straight durch irgendwie Ausbildung, Agenturarbeit, was man halt so macht, wenn man Design macht. Das typische klassische Agenturleben. Aber irgendwann hat man da auch irgendwie so gemerkt, ich will lieber was Eigenes machen und mit Leuten arbeiten, auf die ich auch richtig Bock habe und vielleicht auch mal ganz andere Bereiche mir anschauen als in der Agentur. Und dann habe ich mich halt selbstständig gemacht. Und seitdem mache ich halt Brand Designs und unter anderem auch Maskottchen. Deswegen halt auch für Lisa das Leppi-Maskottchen. Und das passt halt einfach mega gut auch mit Text, denn ohne Design funktioniert Layout nicht so gut und ohne Text funktioniert Layout auch nicht so gut. Allein dafür ist es schon ganz cool, wenn man jemanden an der Seite hat, der das auch kann. Und allein dafür auch schon wieder zu schauen, hey, ja, man kann nicht immer alles alleine machen. Man braucht Leute, die wirklich gut sind in ihrem Bereich. Und ja, dass man halt nicht versucht, alles auf Biegen und Brechen alleine durchzubasteln. So, also ich habe auch Text immer mal so ein bisschen mitgemacht. Ja, kann ich mich nicht von freisprechen. Aber ich glaube, so ein Grundverständnis ist schon auch wichtig, um zu verstehen, wie viel Arbeit dahinter steckt und was einen guten Text von einem schlechten Text unterscheidet. Und wenn man dann halt jemanden hat, der das gut umsetzt und das Design ist auch noch geil, dann ist halt mega, weil dann kann Lisa auch mit ihrer Arbeit anfangen.
Gut, dann erzähle ich jetzt mal, was ich mit 12 gemacht habe. Also mit 12 habe ich meinen allerersten Computer auseinandergeschraubt. Ich bin in den Keller gezogen und habe so einen alten Computer bekommen. Und da ging dann kein Internet. Also das heißt, ich konnte gar nicht auf ICQ und Team Ulm und wo auch immer rumsurfen, was ich eigentlich wollte, sondern ich hatte einen Computer ohne Internet.
Mit 12. Ich hatte ein Leben ohne Internet.
Ja. Ja, das war so eine alte Möhre, die wir geschenkt gekriegt haben. Aber das war eine große Musikbibliothek drauf. Also das war schon mal cool. Aber mich hat dann trotzdem interessiert, wie kriege ich da Internet ran? Und dann habe ich alle CDs, die wir irgendwo im Schrank hatten, mal reingeschoben und guckt, was passiert. Und plötzlich hatte ich eine bessere Grafik und so Zeug. Und dann habe ich mir aus Spaß ein zweites CD-Laufwerk eingebaut und hin und her geschraubt, bis ich dann irgendwann auch die Möglichkeit hatte auf Internet. Das hat aber sehr, sehr lange gedauert. Aber die Zeit habe ich mir so mit überbrückt, sage ich mal so. Als ich dann Internet hatte, konnte ich ICQ bedienen und habe meine ersten Batch-Files geschrieben, also kleine Viren verschickt, wo man dem anderen vorgegurtelt hat, das sei ein Bild und dann ist plötzlich der PC runtergefahren. Also sowas fand ich dann ganz witzig.
Eckerin Lisa, ich sag's so nicht. Ja, jedes Mal erfahren wir hier Dinge von dir.
Ihr wolltet wissen, was ich mit 12 gemacht habe. Ja. Ja, das war dann schon ein paar Jahre später und dann ging es immer weiter. Dann habe ich so im ersten kleinen Google Code Jam mitgemacht und meine erste Programmiererfahrung gemacht, habe mir ein Java-Buch gekauft und versucht, objektorientierte Programmierung zu lernen, also lauter so nerdiges Zeug. Wollte zu dem Zeitpunkt aber noch Veranstaltungstechnikerin werden, habe da auch ein Praktikum gemacht, weil Musik und so voll wichtig. Ich wollte eigentlich bei einer coolen Punkband dann quasi die Bühne auf- und abbauen, fand ich cool. Bis ich dann gemerkt habe, der Job ist mir als Frau vielleicht etwas zu hart. Und habe dann mit 16 überlegt, was mache ich denn? Und dann kam ein Kumpel zu mir, der am technischen Gymnasium war und sagte so, hey, ja, hier IT, technisches Gymnasium, ich mache eine Website da, das ist voll cool. Und dann dachte ich, ja, das mache ich auch. Habe dann da meine allererste Website gemacht, danach dual Informatik studiert, bin in die Softwareentwicklung gegangen und war ein paar Jahre im Maschinenbau. Danach, wie ihr ja schon wisst, ein Jahr in der Verteidigungsindustrie. Und habe während dieser Zeit viele coole Projekte aufgebaut, auch auf der grünen Wiese, also gerade im Maschinenbau. Aber da wurde dieses Projekt dann einfach genommen und in die Mülltonne geworfen, was ich ein bisschen schade fand. Und verschiedene Punkte in meiner Festanstellung haben mich dazu gebracht, mich irgendwann selbstständig zu machen. Vielleicht sollte ich noch kurz erwähnen, dass ich seit 2016 einen eigenen Blog habe, Lisas bunte Welt, da geht es um Ernährung und Radsport. Und da habe ich halt Schreiben gelernt, ich habe aber auch SEO gelernt und wie man eine Website erstellt und pflegt. Und genau das habe ich dann genutzt, um mich selbstständig zu machen. Und jetzt mache ich Websites, die funktionieren und online gefunden wurden. Also ich mache nicht nur klassische Keyword-Recherchen, die gehören natürlich auch mit dazu, aber ich mache so dieses Gesamtkonzept, dass es einfach funktioniert. Also das Design von Jenny zum Beispiel umzusetzen, dass es funktioniert. Und dann eben für die Sandra Keyword-Recherchen rote Faden schreiben und danach nochmal einen kleinen SEO-Check über die Texte zu geben. Also ich bin so ein bisschen die Schnittstelle, die die Plattform für beide zur Verfügung stellt.
Würde das ich sagen. Hat übrigens, ja, da, also was ich daran wirklich toll finde, ist, dass man dann irgendwann merkt, wie so ein Projekt wirklich zum Leben erwacht, weil es eben nur mit Text, natürlich kann ich nur Text ins Internet stellen irgendwie, aber das will wirklich niemand lesen. Und Designs, ja, es heißt immer, der Mensch ist visuell und denkt in Bildern und sieht Bilder. Aber da sind wir dann wieder bei, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, sag das mal mit einem Bild. Also es gehört alles zusammen und wenn ich das habe und wenn es schön aussieht und wenn es sich gut lesen lässt, dann hat es trotzdem noch niemand gefunden. Ich finde es total faszinierend, wie gut und wie sehr das ineinander greift und sich auch gegenseitig befruchtet. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich was mache und dann ist es fertig und dann sage ich so, mach's jetzt hübsch und dann sagt Jenny irgendwann so und jetzt macht, dass es gefunden wird. Nee, das geht ja im Kreis, ne? Das dreht sich ja umeinander und geht immer wieder, ich verändere den Text, weil ich weiß, diese Aspekte könnte ich noch mit reinbringen, damit es noch besser gefunden wird. Oder, das hatte ich schon in der Agentur damals, wenn die Designer dann zu mir kommen und sagen, mach die Headline kürzer, die passt da nicht rein. Ja, also, natürlich habe ich mich immer gestritten. Das ist ja immer so eine Sache. Ich sage immer, nee, die Headline ist gut so, mach, dass die gut aussieht. Und umgekehrt, nein, die passt da nicht rein, mach die kürzer. Aber da ist ja schon was dran. Also vordergründig klingt es jetzt ein bisschen seltsam und das war auch immer der alte Streit, den gab es immer, den gibt es glaube ich heute immer noch, aber es ist ja schon was dran, deswegen texte ich wahnsinnig gerne auch in Layouts, egal ob das jetzt eine InDesign-Datei ist für ein Printmedium oder ob es online ist, auf der Website in der passenden Schrift und nicht in einem Dokument, in einem reinen Textdokument. Ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, wie eine Headline dann aussieht, wie sie wirkt, wie ob sie vierzeilig wird und kein Mensch kann es mehr erfassen. Ja, es greift einfach alles ineinander. Das finde ich total faszinierend.
Ich würde sogar sagen, das sind so die drei Hauptgewerke, die für eine Website wichtig sind. Wenn ich noch ein viertes Gewerk aufzählen würde, dann wäre es definitiv Foto-Video.
Ja,
weil das Design, das lebt eben auch von Fotos und Videos. Ich habe jetzt aber leider auch schon ein paar Webseiten machen müssen, wo sich aktiv dagegen gesträubt wurde, Fotos und Videos zu machen. Da muss man ganz viel mit Grafiken nachhelfen. Das heißt, im Notfall würde es auch mit Jenny allein gehen. Aber für den Trust und für alles, was so dazu gehört, gehören meiner Meinung nach immer noch gute Fotos mit dazu.
Aber da kann ich. Ja. Da kann ich direkt ein Beispiel geben. Ich arbeite für ein Weingut hier in der Nähe und die sind für mich das Paradebeispiel. Die haben es verstanden. Die haben es einfach verstanden. Die machen alle paar Monate ein Fotoshooting passend zum Thema. Jetzt zum Beispiel ging es um, also schon vor einiger Zeit, damit wir jetzt im Herbst, im Winter dann Richtung Glühwein kommen. Und dann machen die halt aber nicht ein Shooting mit, ja, ich habe halt eine Flasche und da steht Glühwein drauf, sondern die haben dann halt mal eben den Feuerlöscher und den, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, ein Flammenwerfer. Also für mich ist es ein Flammenwerfer und dann hing die Flasche von der Decke und das Ding wird halt angekokelt, also angefeuert. Also das sind krasse Bilder, es sind, was die schon alles gemacht haben. Wir haben schon Konfettikanonen losgeschossen, wir haben mit Sand geschmissen. Und diese Fotos machen das Ganze neben dem Corporate Design, was damals entwickelt wurde, was natürlich auch großartig ist, weil es eben für das Weingut entwickelt wurde, neben den Texten, die ich dafür mache, die ihre ganz eigene Stimme haben, nur für dieses Weingut. Aber diese Fotos machen zusammen dann mit den anderen Dingen das so unverwechselbar, dass du gar nicht lesen musst, was die gerade sagen wollen. Und weißt schon, das ist genau dieses Weingut, kein anderes sieht so aus. Du weißt es einfach sofort.
Ja, du sagst was, und zwar 0815. Also 0815 kann ja jeder. Man kann irgendwie ein fertiges Template bei WordPress nehmen, dann hat man da so ein Design. Oder man nimmt gleich einen Baukasten von Jonas, Wix oder Co. und kann dann auch selber technisch dran rumrühren. Man kann sich auch noch Texte vom ChatGPT erstellen lassen und vielleicht noch ein paar KI-Bilder, aber das ist doch keine Website, die gerne angeschaut wird und die funktioniert ja auch nicht.
Ich werde bei sowas immer skeptisch und denke immer sofort, das muss doch Scam sein. Gehe dann ins Impressum und dann gucke ich immer erstmal rein, wo die Seite überhaupt herkommt, weil das ganz oft so ist, dass man dann so direkt das Gefühl hat, da stimmt was nicht.
Dann ja, muss man echt aufpassen. Definitiv. Ich meine, ja, man kann Dinge selber machen, aber man muss sich einfach hinterfragen, was die eigene Expertise ist und ob man in dieser Zeit vielleicht auch anders Geld verdienen kann. Ich kann nicht alles. Also Design, da bin ich raus. Texte kann ich teilweise auch. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Wenn es meine Themen sind, dann kann ich auch meine Texte erstellen. Wenn nicht, dann greife ich auf jemand anderes zurück. Aber Fotos kann ich zum Beispiel auch nicht. Ich habe zwar eine Spiegelreflexkamera, aber ich bin noch lang keine Fotografin deswegen. Also man muss sich immer ein bisschen hinterfragen, wer kann was und was sollte man überhaupt selber machen und was sollte man abgeben.
Und was will man haben? Das ist ja die große Frage ist, was für ein Ergebnis möchte ich haben? Das Problem ist ja nicht, dass die Leute jetzt alle denken, sie können alles selber, sondern dass sie damit zufrieden sind.
Wobei,
ich glaube, es ist auch, ja.
Diese Frage gibt es eigentlich nur eine Antwort. Es muss das bestmöglichste Ergebnis sein, weil ansonsten ist es keine Selbstständigkeit, sondern ein Hobbyprojekt.
Ja, ich glaube, ganz viele haben auch einfach eine falsche Erwartung. Ich meine, Lisa, bestes Beispiel, wenn die Leute zu dir kommen und sagen, wir werden bei Google nicht gefunden, wir wollen aber auf Platz 1 sein, dann ist es eine Erwartungshaltung, die ist nicht immer vielleicht das, worauf es ankommt. Und ich glaube, das ist halt auch an der Stelle dann gut, dass wir wissen, was wir machen, wie es funktioniert. Wir sind ja alle bei den anderen Themen auch so gut drin, dass wir verstehen, dass manche Dinge nicht mal eben so von heute auf morgen gehen oder dass manche Sachen auch technisch vielleicht anders umgesetzt werden. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Jenny, das eine Element auf der Seite, was du dir da als Gestaltungselement überlegt hast, das sieht total beknackt aus, das kriege ich technisch nicht hin, dann sage ich, okay, dann änder das ruhig, gar kein Thema. Aber ich würde ja nicht hingehen und sagen, nein, das muss aber hundertprozentig genau so sein und nur dieser Pixelabstand ist das Ultimative. Dann funktioniert es halt auch einfach nicht. Und ich glaube, das ist auch das, was unsere Arbeit zusammen so gut hat werden lassen, weil wir halt einfach verstehen, wie es funktioniert.
Ja, wenn ich gerade da eingrätschen darf, also ich habe tatsächlich schon mit Designern zusammengearbeitet, die so waren. Die haben mir für eine Seite 10 verschiedene Schriftgrößen gegeben, weil es im Layout so gut aussieht. Also die kamen dann irgendwie aus dem Printbereich und fanden das dann so hübsch und haben sich dann da auch nicht reinreden lassen. Und wenn ich dann erzähle, hey, hier Überschriftenhierarchie, ich brauche jetzt keine 5 verschiedenen H2-Größen, dann haben die das einfach nicht verstanden. Und das schätze ich halt an euch. Sandra, wenn ich dir sage, ich brauche eine Überschriftenhierarchie, dann bekomme ich eine. Und Jenny, wenn ich dir sage, so und so muss das Menü aussehen oder das sind FAQs, dann verstehst du, was das ist.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Vorteil, dass ich ursprünglich, als ich das Fachabi gemacht habe, auch in Webdesign reingeguckt habe. Also die grundlegenden Funktionen und auch CSS und so, das habe ich halt alles auch mal gelernt. So, ich bin jetzt vielleicht nicht auf dem neuesten Stand. Ich bin natürlich keine Webdesignerin und auch keine Programmiererin, aber ich verstehe, wie die Dinge funktionieren. So, und auch da ist schon klar und auch in einem Layout ist schon klar, mach nicht zu viele Schriftarten. Also, wenn da jemand so viele Schriftarten liefert, dann frage ich mich doch wirklich, ob die Person da wirklich weiß, was sie da tut. Also, das ist schon speziell.
Ich finde vor allem auch nicht nur wichtig, dass ich weiß, was ich tue, sondern, was du eben schon angesprochen hast, dass ich weiß, was ihr tut. Es geht nicht darum, dass ich das können muss bis in Perfektion. Ich habe es nie gelernt, aber auch mir geht es so. Durch die vielen, vielen Jahre in Agenturen habe ich, ich will nicht sagen gelernt, aber verstanden und gesehen, wie wird ein Design aufgebaut. Ich kann rein technisch Photoshop, Illustrator, InDesign, all die Dinger, die ganzen Programme, ich kann sie bedienen. Natürlich nicht bis ins Detail. Natürlich kann ich jetzt nicht perfekt was auch immer erstellen oder freistellen oder tun, was Menschen können, die das gelernt haben, deren Job das ist. Aber ich weiß ungefähr und ich weiß vor allem, das geht oder das geht nicht oder das geht nur mit einem entsprechenden Aufwand. Und genau das gilt eben auch für Web bis zu einem gewissen Grad. Ich habe ungefähr verstanden, okay, so ist es nun mal mit den Headlines oder mit der Headline-Hierarchie oder so ist es mit einer Farbe oder nicht einer Farbe oder na, ihr wisst, was ich meine. Also es geht einfach darum, ich glaube, das macht nochmal einen Unterschied, auch wenn, also als Tipp vielleicht auch für euch Hörende da draußen, wenn ihr Menschen sucht, mit denen ihr zusammenarbeiten wollt. Es gibt Leute, die sind super in ihrem Gebiet. Das ist dann toll, wenn ihr eine Insellösung braucht, wenn ihr sagt, ich brauche jetzt wirklich nur diesen Text, alles andere steht schon irgendwie. Aber ich glaube, ihr fahrt wirklich besser, wenn ihr Menschen habt, die über den Tellerrand raus dieses Verständnis und den Blick dafür haben. Sieht es gut aus oder sieht es nicht gut aus? Ich sehe einfach, wenn irgendwo zu wenig Abstand ist, weil zu viel Text drin ist. Ich sehe das, ich verstehe das, also kann ich das ändern und beharre eben nicht auf diesem, ich will es aber so haben, so muss es jetzt sein.
Ja, es gibt ja auch die Webdesigner, die setzen ein Design einfach ganz stupide um oder halt nicht richtig und die verstehen das aber nicht. Ich sehe das ganz oft, da überlegt sich der Designer so eine Linie oder einen Plan. Und dann wird da einfach irgendwas umgesetzt und man merkt schon, ja okay, natürlich, also die Haarfarbe ist doch eigentlich klar, wieso macht man die dann nicht so? Oder wieso kommen da jetzt plötzlich ganz andere Icons rein? Wieso sind das irgendwelche Standard-Icons anstatt die, die zur Designlinie passen? Das sehe ich tatsächlich ganz, ganz oft, dass jemand dieses komplette Verständnis fehlt. Und ich finde es gar nicht schlimm, wenn jemand mal an seiner Website selber rumgebastelt hat oder selber in seinem Design, solange man irgendwann merkt, okay, jetzt muss ich es professionell machen muss, weil dann versteht man vielleicht auch, wie viel Aufwand das ist und dass es nicht vom Himmel fällt, weil das ist das nächste Problem. Da kommen welche und meinen, ah ja, hier Website für 2.000 Euro inklusive Design und Text ist ja gar kein Problem. Doch, es funktioniert einfach nicht.
Oder in schlecht.
Ja. Also von dem her, es darf gerne Verständnis dafür da sein, was es in Arbeit wert ist. Und man darf auch gerne mal selber ein bisschen ausprobieren und auf die Schnauze fallen. Das ist gar kein Problem. Aber man muss den Gewerken dann auch mit Augenhöhe oder ja, Respekt gegenüber auftreten.
Ja, ich glaube, das generell vom Verständnis her, aber auch Verständnis, was Zeit angeht. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel unser komplettes Projekt, ich glaube, in nicht mal einem Monat hochgezogen, einfach weil es so gut ineinander gegriffen hat und wir halt einfach so Bock drauf hatten. Aber das funktioniert halt auch nicht immer so, ne? Also manchmal hast du so viele Parteien mit im Team oder im Projekt, dann werden Entscheidungen vielleicht auch so ein bisschen nach hinten geschoben. Man dreht noch eine Runde und noch eine Runde. Und das war jetzt bei uns halt überhaupt nicht der Fall. Wir haben einfach gemacht und es wurde gut.
Ja, das beste Beispiel ist hier mein Metzger. Für den habe ich die Website innerhalb von 3 Wochen komplett mit Texten und Fotoshooting und allem drum und dran umgesetzt. Und das war echt eine umfangreiche Website. Einfach, weil ich selber Kunde war, er mir vertraut hat und ich einfach machen durfte. Dann war das gar kein Problem. Aber ich habe halt auch schon für Websites 1,5 Jahre gebraucht, weil ich 1 Jahr lang auf Fotos vom Kunden warten musste.
Ja, ich glaube, das große Wort hier ist Commitment. Wenn ich was will, dass ich dann auch sage, jawohl, ich finde jetzt auch den Termin für ein Fotoshooting und ich bin auch bereit, Ja zu sagen zu etwas, weil ich bin die prädestinierte Kandidatin. Ich zerdenke ja gerne mal und mache mir viel zu viel Gedanken und viel zu viel Kopf und da müsste man doch noch und das geht doch noch und noch besser und noch besser. Aber in diesem Projekt habe auch ich ganz viel gelernt von, ja, das ist gut so. Das ist gut so, wie es ist. Natürlich könnte man noch mal was drehen. Natürlich ist da noch eine Ecke und vielleicht könnte man die anders. Egal. Es ist super so, wie es ist. Ändern können wir es später immer noch, wenn wir merken, ah, da hat es noch irgendwo einen Haken. Ich hätte immer noch keinen Podcast online, weil ich denken würde, um Himmels Willen der Ton. Und vielleicht halt es zu sehr, ja, nein, machen.
Einfach mal machen. Drum heiße ich auch einfach mal SEO, weil ich bin echt ein Fan von einfach mal machen. Es ist zwar nicht immer alles perfekt und man hat es jetzt auch bei mir im Ton gemerkt und manchmal in unserer Kameraeinstellung, aber ich meine, lieber machen wir was, was nicht so perfekt ist und das ist da, wie dass wir, also sonst wären wir heute noch nicht online.
Ja, mit dem Podcast, den ich alleine habe, war das bei mir auch so. Ich mache jetzt einfach mal. aber manchmal ist es halt trotzdem cooler, doch Leute zu haben, mit denen man was zusammen machen kann. Gerade wenn man so alleine die ganze Zeit vor sich hin arbeitet. So, ich habe halt noch kein Team, so wie Lisa zum Beispiel. Und dann ist es doch auch manchmal ganz nice, wenn man noch andere Leute mit im Boot hat, mit denen man auch zusammen was erschaffen kann und die sich mit einem freuen über Dinge. Und das ist einfach ein ganz anderes Arbeiten. Das ist irgendwie total schön auch.
Ja, das gemeinsame einfach mal machen funktioniert ja genauso. Das haben wir auch bewiesen. Das muss nur harmonieren, weil wenn man dann jemand hat, der ständig Besprechungen reinmacht, die ewig dauern und nichts bringen, dann hat man schon wieder diesen Drive verloren. Also man muss wirklich gucken, dass die 3 oder 4 oder 5 Elemente, je mehr es werden, desto schwieriger natürlich, ineinander greifen. Ich habe so viele Partner, mit denen verstehe ich mich einfach blind. Da gehört ihr zwei natürlich auch mit dazu. Aber zum Beispiel bei meinen Fotografen, ich muss denen nur sagen, welcher Kunde, den groben Shootingplan schreiben. Ich bin am Tag dabei, die liefern genau das ab, was ich haben will. Und ich weiß, es funktioniert einfach. Also so muss es sein und nicht vorher irgendwie 5 Calls machen und dann, sind wir sicher und dann nochmal nachshooten. Genauso mit dem Design. Wenn ich zu Jenny sage, ich brauche das und das, dann kriege ich das. Und ich vertraue ihr da und bin nicht davon überzeugt, dass ich es besser weiß und muss dann 5-mal meinen Senf dazugeben.
Da sind wir aber wieder bei all den Folgen, die wir schon online haben, die wir schon gemacht haben. Es taucht einfach immer wieder auf wie der rote Faden. Die Werte und das, worauf wir Wert legen, wofür wir stehen. Ne? Also, weil ihr habt es beide jetzt schon in so einem halben Nebensatz gesagt. Ich finde es aber wahnsinnig wichtig. Ich will es nochmal rausheben. Begeisterung und die Freude daran und die Harmonie miteinander und der Bock drauf, das darf man einfach nicht unterschätzen. Wie viel einfacher funktioniert ein Projekt, auf das alle Beteiligten so richtig Lust haben und sich dann committen und sagen, ja, ich gebe da jetzt auch meine Energie rein und ja, dann dauert es halt mal länger oder ja, dann muss ich einen Termin verschieben, aber ich will, dass das funktioniert. Ich habe Bock drauf, ich will, dass es toll wird. Und dieser Spaß daran, diese Begeisterung, nicht umsonst sage ich immer, Begeisterung ist einer meiner wichtigsten Werte, weil das gibt eine Energie, die kannst du nicht kaufen, die kannst du nicht von KI erstellen lassen. Die kommt mit dem Vertrauen, das gehört auch dazu, und die kommt mit, wenn die Chemie unter den Menschen stimmt und dann läuft es irgendwann auch von alleine.
Ja, und ich finde, dann ist es auch am Ende egal, ob man jetzt zum Beispiel mit 3 Einzelpersonen arbeitet, solange die Projektkoordination halt funktioniert, oder halt eine Agentur, weil ich höre das auch ganz oft, dass die Leute dann sagen, nee, ich will aber alles aus einer Hand. Aber du hast auch in der Agentur nicht alles aus einer Hand. Da sind auch 3 verschiedene Leute dann, die an deinem Projekt arbeiten. Vielleicht
und
sogar
Freelancer.
Noch mehr. Ja, und Freelancer. Und hast du nicht gesehen, das sieht man nur manchmal nach außen hin gar nicht. Also wie oft ich auch schon angeschrieben wurde von Agenturen, ob ich nicht für die als Freelancer arbeiten möchte, wo ich mir denke, ja, für den Betrag, den ihr mir da zahlen wollt, nein. Aber das sind halt alles so Punkte, die werden oft vergessen. Und manchmal kommen dann auch Leute zu mir, die in der Agentur zum Beispiel unzufrieden sind, weil sie halt durchgereicht werden von einem Mitarbeiter zum nächsten, weil es dann intern vielleicht Projektveränderungen gibt. Und das passiert halt bei uns nicht. So, wenn wir halt für ein Projekt gebucht werden, dann sind wir auch die Person, die dann dafür gerade stehen und die sich da einsetzen und nicht irgendwie, keine Ahnung, dann wieder ein Mitarbeiterwechsel in der Agentur oder so, wo dann wieder was jemand neu sich einarbeiten muss. Das ist halt, also das läuft nicht immer so, klar, auch Agenturen haben ihre Daseinsberechtigung. Ich habe selber in Agenturen gearbeitet, aber da gibt's auch viele Vorurteile tatsächlich, die ich zumindest oft auch schon mitbekommen habe.
Ja, definitiv. Also ich arbeite auch mit 2 bis 3 Agenturen zusammen und ich habe schon sehr, sehr viele Agenturen abgelehnt aus diversen Gründen. Ich übernehme auch hin und wieder Kunden von Agenturen und da ist es immer das Gleiche. Natürlich alles aus einer Hand, aber wenn man mal reinschaut, so eine Agentur hat dann oft, also so eine Standardagentur auch nicht mehr wie 4 bis 5 Mitarbeiter. Und wie sollen die 4 bis 5 Mitarbeiter Experte für alles sein? Da ist vielleicht noch der Praktikant dabei, die Auszubildende, dann noch eine Halbtagsstelle. Ja, es sind mehr Menschen und die arbeiten fest da, aber in der Regel haben sehr, sehr viele Agenturen ihre Freelancer und das sieht man dann halt nicht, weil das oft nicht transparent kommuniziert wird.
Und du kannst dir mit einzelnen Leuten ja auch die holen, die dann wirklich gut passen. In der Agentur musst du nehmen, was du kriegst.
Ja.
Und sonst so kannst du dir dein Team zusammenstellen. Und wer sagt, das ist mir zu kompliziert, mir einzeln alle Gewerke zusammenzusuchen. Es ist ja oft so, dass wir Freien dann auch sagen, hey, ich habe doch jemanden. Wir funktionieren ja im Team mega gut.
Genau, so ist es auf jeden Fall. Ich habe auch eine Partnerseite, wo ich ganz viele Partner drauf habe, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Dann schicke ich die halt rum und man kann sich nochmal jemand aussuchen. Oder man lässt sich halt eine Empfehlung geben. Das ist auch kein Thema. Aber ich würde jetzt nicht sagen generell, dass eine Agentur besser funktioniert, nur weil es eine Agentur ist. Ich habe da schon eben auch ganz viele andere Erfahrungen gemacht. Dann macht eben der Praktikant die Website oder der Auszubildende, weil das gerade sein Projekt ist. Und dann hast du da keinen Experten, sondern jemand, der ein bisschen rumprobiert.
Oder du bist einfach nur eine kleine Nummer und hast eben einfach nicht diesen VIP-Status, der dann bevorzugt behandelt wird und dann rutschst du auch gerne mal durch und dann sind es vielleicht auch nicht die 4 oder 5 Mitarbeitenden, sondern halt vielleicht 20 oder 25 und dann wird es ja genauso. Ja, dann wechselt das Projektteam oder dann hat der eine keine Lust oder kann nicht oder will nicht und dann kommt der nächste und dann kommt der nächste, kennt aber wieder den ganzen Hintergrund nicht. Also auch ich habe in Agenturen gearbeitet, auch ich arbeite gerne für Agenturen. Es gibt Pro und Contra. Ich glaube, was wir da sagen wollen, ist einfach, überlegt euch gut, was ihr haben wollt, wie ihr arbeiten wollt. Es gibt durchaus Vorteile, mit Menschen wie uns zusammenzuarbeiten.
Ja, und wir sind da ja dann auch transparent, ne? Also, wie wir jetzt auch schon festgestellt haben, Agenturen sagen nicht immer, wenn jemand anderes involviert ist. Ich habe das selber auch tatsächlich schon erlebt, dass ich angefragt wurde, aber da hätte dann auch quasi der Endkunde nicht erfahren, dass ich das gemacht habe und nicht die Agentur. Genau, White Label, bin ich gar kein Fan von, mache ich auch tatsächlich nicht mehr. Und das ist dann halt auch so ein bisschen schwierig, weil vielleicht findet die Person die Arbeit von der Designerin gerade total toll, aber muss dann trotzdem immer wieder den Umweg gehen über die Agentur, weil sie denkt, dass die Agentur das gemacht hat. Das ist irgendwie schwierig. Und wenn wir zum Beispiel sagen, also ich zum Beispiel schreibe wirklich auf meiner Seite auch, ich kann nicht alles alleine, ich bin Designerin, ich mache keine Website-Programmierung oder so. Hier guck dir meine Seite an, da siehst du, mit wem ich gern zusammenarbeite, so wie du das auch hast, Lisa. Sandra, ich glaube, hast du auch so eine Seite? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
Ich werde eine haben.
Du wirst auch eine haben, sehr cool. Und wir sind dann halt auch transparent. Und wenn dann zum Beispiel jemand sagt, du, ganz ehrlich, ich habe jetzt doch gemerkt, Design brauche ich nicht mehr, das mache ich doch lieber allein, aber ich hätte gerne eine Webdesignerin, ja, dann geht die Person halt zu Lisa. Das ist mir dann auch egal, aber dann habe ich wenigstens jemanden empfohlen, wo ich weiß, dass die Person das auch gut macht. Und versteck mich nicht oder sage, ich bin eine Agentur oder wir machen das und das, was ja auch viele machen, um größer zu wirken. Ich hasse das. Dieses Intransparente, das ist einfach nur, also auf gut Deutsch gesagt, ich finde es einfach nur Verarsche. Ich finde, wenn, sollte man einfach sagen, was Sache ist.
Ja, die Frage, die sich hier stellt, ist, ab wann ist man eigentlich eine Agentur? Ich habe jetzt auch 3 Mitarbeiter.
Dann bist du eine Agentur.
Nein, ich bin keine Agentur. Ich möchte keine Agentur sein. Also ich möchte diesen Stempel einfach nicht aufhaben. Ich funktioniere sehr viel über mich selber als Marke und ich habe Mitarbeiter, ja. Und meine Mitarbeiter sind auch eigenständige Experten und das kommuniziere ich auch so. Aber nein, ich bin keine Agentur. Ich möchte nicht mit Agenturen verglichen werden, sondern natürlich, mein Geschäft basiert immer nur auch auf mir und ich kann mich da auch nicht einfach rausnehmen. Jetzt würden manche sagen, das ist aber schlecht, wenn du dich nicht einfach rausnehmen kannst. Natürlich, im Notfall habe ich jemand, der Backup ist und der das dann auch erledigen kann, weil meine Mitarbeiter einfach dafür auch da sind. Aber ich möchte schon noch der Kern des Ganzen sein, die Personenmarke. Und ich möchte aber auch, dass meine Mitarbeiter als eigenständige Experten wahrgenommen werden und nicht als, hey, das ist der Agentur-Heini, sondern ich möchte das alles auf Augenhöhe gestalten. Also drum, ich würde nicht unbedingt sagen, man muss eine Agentur sein, nur weil man ein paar Mitarbeiter hat. Und ich finde es auch ganz schrecklich, wenn dann zwei Mann-Betriebe sich als Agentur betiteln und du weißt genau, eigentlich ist nur die Geschäftsführerin und ihr Minijobberin. Das ist, ja, das macht für mich jetzt keine Agentur aus. Aber Hauptsache, man hat den Begriff verwendet und hat irgendwelche Leute auf die Über-mich-Seite gestellt, damit es größer wirkt. Bin ich kein Fan davon.
Ich nenne mich nicht mal Art Director, obwohl ich ursprünglich in der Agentur Art Director war. Weil ich das Gefühl habe, also für mich ist Art Director was, was so agenturtypisch ist. Wisst ihr, was ich meine?
Ja,
also,
ich war auch schon Creative Director.
So Junior Director und die ganzen Grafikdesigner und der Höchste ist dann sozusagen der Art Director. Aber ich habe ja kein Team. Also warum sollte ich mich als Art Director bezeichnen? Weil das kommt mir komisch vor. Und bei manchen würde es vielleicht Eindruck machen, wenn ich sagen kann, hey, guck mal, ich war Art Director, aber ehrlich gesagt gebe ich nicht so viel auf Titel.
Ich bin auch Buchhalterin, eine schlechte, aber ich muss es ja sein. Ich bin meine eigene Praktikantin, ich bin meine Projektmanagerin, ja, natürlich, in Personalunion.
Apropos, wir haben der 9.9., gell? Also ich muss heute noch die Steuer machen.
Ja. Das Thema haben wir doch letztes Mal schon.
Wieso müsst ihr ständig eure Steuern machen?
Naja, wir sind ja noch im Zeitrahmen.
Ja. Also das kam jetzt etwas unerwartet zu einer, verkam jetzt unerwartet zu einer, wie soll ich denn sagen? Also ich hätte jetzt fast Bashing-Folge gesagt, das ist, meine ich aber nicht so. Ich glaube, es ist einfach gut, wenn Menschen, die nicht in dem Business sich bewegen, sich mal überlegen, was gibt es denn alles? Welche Formen gibt es von Zusammenarbeit? Und ja, am Ende geht es wieder ums Ergebnis. Was wollt ihr haben? Wie wollt ihr gerne arbeiten? Wollt ihr alles loswerden oder wollt ihr aktiv mit dabei sein? Na, das ist ja alles so dieses, was möchte ich denn eigentlich gerne haben für mich selbst?
Ich hätte hier noch eine kleine Story. Und zwar habe ich letztens was angeboten, war bei meinem allerersten Pitch dabei und das ging um eine Gemeinde-Website. Und ich habe dann halt meine Fotografen ins Spiel gebracht, weil ich finde, auch eine Gemeinde-Website hat keine Stockfotos verdient, sondern echte, gute Bilder. Und dann wurde ich gefragt, ob ich dann sauer wäre, wenn sie mir das Projekt nicht geben würden, aber meine Fotografen nehmen würden. Habe ich gar keinen Stress damit. Also wie Jenny vorher gesagt hat, wenn man feststellt, man braucht kein Design mehr und nimmt dann doch irgendwie was anderes oder macht selber was, dann ist das doch vollkommen in Ordnung. Also deswegen bin ich ja nicht böse, wenn jemand mit meinen Partnern über mich zusammenarbeitet. Also die dürfen natürlich direkt zusammenarbeiten, aber über mich gefunden worden. Ich habe dann aber auch gleich gesagt, natürlich könnt ihr das tun, aber ihr verliert dadurch viele Vorteile. Und das ist ja klar, ihr verliert den Vorteil, dass die Zusammenarbeit vielleicht nicht so eingespielt ist. Ich weiß genau, wie ich mit denen zusammenarbeiten muss, wie ich was kommunizieren muss, wie ich einen Shootingplan schreiben muss. Die wissen, wie ich tick, welche Formate ich benötige. Und das ist dann einfach ganz, ganz viel Zusammenarbeit, die da plötzlich verloren geht oder halt auch, ja, Positives, Zeitsparendes, was da verloren geht. Natürlich kann man dann auch andere Konstellationen machen, aber man verliert dann dabei halt auch. Und das kostet dann extra.
Und es kostet Zeit, Geld und Nerven. Und es kostet auch, da bin ich wieder bei meiner Begeisterung, weil du ja, und das ist der Vorteil von uns, die wir frei unterwegs sind, im wahrsten Sinn des Wortes frei und eben nicht im Konstrukt einer Agentur, ja unsere Kolleginnen und Kollegen vorgesetzt bekommen, sage ich jetzt mal, das kann funktionieren, muss es aber nicht, sondern wir haben uns ja ausgesucht, mit wem wir arbeiten wollen und das funktioniert fantastisch und damit hast du von allem das Beste, so blöd wie es jetzt klingt oder so schulterklopfend, aber das ist so, das haben wir ja auch im Rahmen der Zusammenarbeit für die Agentur schon festgestellt. du hast von allem das Beste aus jedem Bereich und besser kann es ja für dich als Mensch da draußen, der dieses haben und buchen will, ja gar nicht laufen.
Ja, und ich glaube, das beste Beispiel ist dann halt auch wirklich, um da auch den Bogen wieder zurückzuschlagen, halt unsere Zusammenarbeit. Also ich meine, ganz ehrlich, wenn wir das jetzt gemacht hätten mit Leuten, die wir vielleicht auch nicht so gut kennen, das hätte definitiv länger gedauert. Ich glaube nicht, dass wir in einem Monat Texte, Logo, generell das Design, die Website, den Podcast-Aufbau und schon die ersten Folgen gehabt hätten. Wenn es nicht wir gewesen wären.
Ja, und in der Zwischenzeit hätten wir noch dreimal den Namen geändert.
Wahrscheinlich schon, aber Marketing mit Senf ist halt einfach geil.
Ja.
Und ich finde auch gut, nur um das vielleicht ein bisschen transparent darzustellen, es ist ja nicht so, dass wir uns gegenseitig alle immer sagen, wie super wir sind. Wir sind nicht ChatGPT. Wir sagen uns auch, nee, finde ich jetzt nicht so gut oder würde ich anders machen. Oder hey, dein Ton war scheiße. Oder hey, guck bitte in die Kamera und geh nicht vom Mikro weg. Also immer, natürlich immer wertschätzend, aber ehrlich und damit bringt es uns und euch ja dann auch weiter.
Ja. Ja, und wir machen auch demokratische Abstimmungen, muss man schon sagen.
Zum Glück sind wir zu dritt, wir haben dann im Zweifel immer irgendeine Mehrheit.
Das ist richtig gut und wenn ihr unser Marketing mit Senf genauso gut findet wie wir und es genauso feiert, freuen wir uns sehr über eine gute Bewertung. Und vielleicht auch über den einen oder anderen Kommentar, wenn ihr wollt.
Und folgt uns auf Instagram und schickt uns Senf-Fotos. Schickt uns alles an Senf, ja, was ihr habt.
Also wenn ihr Senf-Fotos habt, egal ob im Supermarkt, im Bratwurststand oder sonst wo, einfach uns markieren, wir teilen es gerne.
Genau.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Moment.